Deutschlandfunk Interview.
Die NATO steht felsenfest da und sie steht zusammen, sagt noch Generalsekretär Jens Stoltenberg. Andererseits viele NATO-Mitglieder erreichen auch dieses Jahr noch nicht das 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben. Aber wie steht die NATO tatsächlich da, wenige Monate bevor Stoltenberg abtritt? Dazu habe ich vor der Sendung mit Wolfgang Richter gesprochen. Er ist Sicherheitsexperte beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Guten Abend, Herr Richter.
Guten Abend, Herr Gerst.
Herr Richter, 4,5 Jahre ist es her, dass Emmanuel Macron die NATO für hirntot erklärte. Das ist die NATO, weiß Gott, nicht mehr. Aber steht sie auch so felsenfest da, wie Jens Stoltenberg das heute in Brüssel beschrieb?
Der Jahresbericht steht ganz im Zeichen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Er steht im Zeichen der Rückkehr zur Bündnisverteidigung. Das ist ja ein Trend, der ja schon seit langem anhält. Aber er hat sich eben doch deutlich verfestigt, auch durch die Erweiterung der NATO im Norden, also durch den Beitritt Finnlands und jüngst auch Schwedens. Er beschäftigt sich also mit Streitkräftestrukturen, die dazu gehören. Die Bündnisverteidigung steht wieder eindeutig im Vordergrund, wie im Kalten Krieg. Dann natürlich das, was Sie schon angesprochen haben, die Versprechungen zu investieren. Und letztlich natürlich, was kann die NATO tun, um die Ukraine-Unterstützung zu verstärken? Was der Bericht natürlich nicht sagt, ist genau Ihre letzte Frage, nämlich auf die Risiken hinweisen, auf die politischen Risiken, übrigens auch nicht die ökonomischen Risiken, die mit diesen Programmen verbunden sind. Und natürlich steht hier an erster Stelle die US-Präsidentschaftswahl im November diesen Jahres.
Herr Richter, kann man denn sagen, die NATO ist, wenn wir mal den ersten Punkt nehmen, sprich die Bedrohung durch Russland, die jetzt natürlich auch wieder virulent geworden ist vor 2 Jahren durch den Angriff auf die Ukraine, kann man sagen, die NATO ist auf die veränderte Lage eingestellt?
Ja, eigentlich stellt sie sich schon seit langem drauf ein, also schon mit dem Versprechen von 2014 in Wales, 2% für die Verteidigung, schrittweise zumindest diese 2%-Grenze am Bruttoinlandsprodukt zu erreichen, hat sie sich Schritt für Schritt angepasst an die neue Lage. Seit 2016 gibt es Battlegroups, also die Kampfgruppen, die in den 3 baltischen Staaten und Polen eingerichtet worden sind. Das alles hat sich natürlich heftig verstärkt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mit dem neuen strategischen Konzept der NATO und mit der Erweiterung der Streitkräftestruktur. Insofern steht die NATO durchaus gefestigt da, nur um ein paar Zahlen zu nennen. Die NATO-Reaktionsstreitkräfte haben einen Umfang erreicht von mit hoher Bereitschaft zumindest von über 300.000 Mann. Wir sprechen heute über 8 Battlegroups, die also zum Teil auch im Balkan aufgestellt worden sind. Wir sprechen gleichzeitig über Verstärkungskräfte, die diese Battlegroups dann zu einer Brigadeebene anheben können und dann über weitere Verstärkungskräfte und die entsprechenden Versprechungen der Staaten, auch Deutschlands übrigens, der NATO mehr Truppen zur Verfügung zu stellen. Wenn man das alles zusammenfasst, ist das schon erheblich und das kann man, glaube ich, nicht nur an den 2% messen, die Zahlen haben Sie ja schon genannt, die 2023 Deutschland noch nicht erreicht hat, aber 2024 erreichen wird, nach Angaben der Regierung.
Aber kann man damit zufrieden sein, dass in der NATO auch in diesem Jahr, also immerhin 2 Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, auch ein Drittel der NATO-Staaten in 2024, wie gesagt, immer noch zu wenig für Verteidigung ausgibt, also weniger als die berühmten 2% der Wirtschaftsleistung. Und wenn man sich die Länder anschaut, die das schaffen, zum Beispiel auch Deutschland, dann hat man das Gefühl, das wird teilweise eher mit Ach und Krach geschafft. Und in Deutschland gelingt es beispielsweise auch nur wegen dieses 100 Milliarden Kreditprogramms für die Bundeswehr. Das ist aber auch bald ausgegeben. Also wie geht's derzeit weiter? Wie kann das weitergehen?
Zunächst einmal vielleicht 2 Antworten darauf. Wichtig ist, dass die Verteidigungsvorgaben erreicht werden und das bezieht sich in erster Linie auf die Fähigkeiten, die militärischen Fähigkeiten, die die einzelnen Staaten der NATO versprochen haben, dann beizustellen. Ich glaube, das ist wichtiger als ein relatives Ziel von 2%. Das ist natürlich ein politisches Signal, aber es ist auch ein bisschen zweischneidig, denn wenn eine Wirtschaft einbricht, also eine Rezession hat, dann kann man unter Umständen die 2% schnell erreichen, ohne einen Pfennig mehr auszugeben, oder Cent, muss ich ja sagen. Das ist also eher ein Zeichen dafür, dass man mehr für die Verteidigung ausgibt. Und wichtig ist eben, dass doch der Anstieg erheblich ist. Wenn Sie mal schauen, das ist ja auch eine Angabe von Stoltenberg gewesen, dass die europäischen NATO-Staaten und Kanada Kanada 11% mehr für die Verteidigung ausgeben, 600 Milliarden seit 2014, dann ist das ja auch eine entsprechende Hausnummer, die bereits erreicht worden ist. Und die zweite Antwort darauf ist, Sie können ja nicht auf Knopfdruck die Friedensindustrie, also die freie Marktwirtschaft, umstellen auf Kriegswirtschaft. Das geht nicht. Das heißt, man muss hier doch langfristig arbeiten. Man braucht langfristige Verträge, damit die Industrie investieren kann, damit sie Arbeitskräfte anheuert, die man braucht. Und erst dann wird es dann auch zu Produktionsergebnissen kommen. Und das dauert halt 2 bis 3 Jahre. Insofern wird das ein ansteigender Trend sein, der aber seine Zeit braucht.
Das heißt, wir reden hier von 2, 3 Jahren, in denen die NATO-Staaten das hochfahren, um dann nicht mehr in zum Beispiel leere Munitionsdepots zu schauen, wenn sie der Ukraine helfen wollen.
Naja, das ist ja das Dilemma gewesen. Es ist ja viel aus dem Bestand genommen worden, um der Ukraine zu helfen. Und das steht natürlich in Konkurrenz zu den eigenen Verteidigungsanforderungen. Nun müssen die Munitionsvorräte wieder hochgefahren werden. Und wie ich gerade schon darauf hingewiesen habe, das geht eben nicht auf Knopfdruck, sondern das dauert sehr lange. Man muss sich nur mal anschauen, was die Chefs der entsprechenden Rüstungsbetriebe, nehmen wir mal Rheinmetall, dazu gesagt haben. Wenn sie jetzt investieren, jetzt eine neue Fabrik bauen, dann sind die Ergebnisse frühestens nächstes Jahr da und die Ziellinie wird dann wahrscheinlich erst in 2 Jahren erreicht sein. Und das müsste man natürlich jetzt auf Europa insgesamt anwenden oder auf die Firmen oder Fabriken, die man in der Ukraine aufbauen will. Das Ganze steht ein bisschen in Konkurrenz zueinander, denn das, was an die Ukraine abgegeben wird, steht jetzt erstmal nicht für die Verteidigung zur Verfügung. Das muss wieder neu angeschafft werden. Es muss ohnehin hochgefahren werden, damit die Vollausstattung der Bundeswehr da ist. Und das sind die eigentlichen Probleme. Also die Probleme liegen im ökonomischen Bereich. Das ist ein Risiko, das vielleicht am Anfang nicht so klar gesehen worden ist, dass man nicht einfach umschalten kann. Und das andere Problem liegt natürlich im politischen Bereich. Der Ausfall der USA als Hauptunterstützer der Ukraine kann durch die Europäer nicht so schnell wettgemacht werden, wenn überhaupt.
Herr Richter, reden wir noch ganz kurz übers Personal bei der NATO. Der Generalsekretär wird traditionell von den Europäern gestellt. Jens Stoltenberg hat aber klargemacht, dass er nicht nochmal verlängert. Jetzt gibt es 2 Kandidaten für die Nachfolge. Mark Rutte, der bisherige oder noch amtierende niederländische Premierminister, aber eben auch einen Gegenkandidaten, Klaus Johannes, den Präsidenten Rumäniens. Wie kommt die NATO aus dieser Nummer raus?
Also die NATO wird wahrscheinlich, wie das immer so ist, in den Hinterstübchen das diskutieren. Die größeren Staaten der NATO haben sich auf Mark Rutte festgelegt. Es gibt insbesondere in Südosteuropa andere Auffassungen. Das betrifft auch Ungarn ganz stark, da offenbar Mark Rutte den ungarischen Ministerpräsidenten aus seiner Sicht jedenfalls beleidigt hat. Und das sind also auch sehr viele persönliche Animositäten. Dahinter steht aber auch vielleicht die Auffassung, es müsste mal einer aus Osteuropa sein, der da an der Spitze steht. Ich glaube, das wird sich so schnell nicht klären und wie meistens werden Personalfragen dann auch mit Tauschgeschäften verbunden. Davon gehe ich jedenfalls aus, dass dann eben andere Dinge, an denen man auch interessiert ist, geregelt werden. Ich will jetzt keine Prognose abgeben, aber der Trend, nachdem sich die großen Staaten auf Mark Rutte festgelegt haben, scheint mir schon eindeutig zu sein.